Guten Morgen miteinander. Wir haben das letzte Mal Hesekiel 36 und 37 miteinander angeschaut. Die sind bereits erfüllt zum grössten Teil, ausser dass bei der zurückkehrenden Juden nach Israel, dass die meisten von ihnen noch nicht Jesus als den Messias erkennen. Aber sie kommen zurück in ihr Land. Und das ist ganz ein deutliches Zeichen von der Endzeit. Heute werden wir mehr Kapitel 38 und 39 anschauen, die liegen noch in der Zukunft. Es geht um einen Fürst Gog im Land Magog und der wird mit einer riesen Koalition von Ländern, wir werden noch sehen, wer das betrifft, Israel angreifen. Er wird aber dort in diesem Land mit all diesen Armeen vernichtet werden, in einem absolut schlimmen Szenario, das von Gott herkommt. Wir werden also heute etwas Schweres anschauen, Gott als Richter. Und es wird sein Zorngericht über die Erde kommen. Leider. Es muss offenbar kommen. Aber beide Prophezeiungen, das eine, das positiv ist, ich werde mein Volk wieder in mein Land zurückführen, wo wir das letzte Mal angeschaut haben. Und dass jetzt die Kriege, die in der Endzeit kommen, in der Trübsalszeit, haben eigentlich das gleiche Ziel. So will ich mich groß und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor den Augen vieler Völker. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Die mich kennen, wissen, dass ich in meinen Predigten immer einen Hauptgedanken habe. Da ist das mal, glaube ich, klar. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und, dann habe ich noch, wie es so bekannt ist, Punkt, das mal sind es 9. Und weil es so viel sind, machen wir es ganz, ganz schnell. Wir gehen mal durch die 9 Punkte. Punkt 1. Damit mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn er sich der Gog heilig erweist. Punkt 2. So will ich mich groß und heilig erweisen und mich zu erkennen geben und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Punkt 3. Ich werde Feuer senden gegen Magog und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und Punkt 4. Ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen, sondern die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr, der Heilige Israels bin. Punkt 5. Ich will meine Heiligkeit unter den Heidenvölkern erweisen und alle sollen mein Gericht sehen. Punkt 6. Das Haus Israel soll erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin und das nie mehr vergessen. Punkt 7. Die Heidenvölker sollen erkennen, dass das Haus Israel wegen seinen Missetaten in Gefangenschaft geraten ist. Ich habe entsprechend ihrer Unreinheit und ihrer Übertretungen an ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Das ist etwas Schreckliches, wenn Gott sein Angesicht muss verbergen. Punkt 8. Wenn ich sie aus den Heidenvölkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an ihnen heilig erwiesen habe vor den Augen der vielen Heidenvölker, und noch Punkt 9, daran sollen sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, weil ich sie unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land versammle und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse. Ja, fast eine kleine boshafte Frage. Braucht es jetzt jemand noch schriftlich, um was es heute geht? Es geht darum, dass die Heidenvölker sollen erkennen, dass Gott der Herr ist. Gott will es durch Gnade tun, aber es reicht nicht. Man lehnt ihn ab, wir haben es gehört in der Einleitung. Man entfernt sich von Gott. Wir sind eine gottlose Gesellschaft geworden. Es braucht ein Gericht, es ist furchtbar. Und warum macht es Gott? Er will sich immer noch zu erkennen geben. Dass die, die ihn erkennen, seine Gnade können annehmen und seine Vergebung. Das will er. Gott will eigentlich gar nicht vernichten, aber er muss. Und wir sehen heute, dass wenn er muss, dass es dann schrecklich ist. Was wir in diesem Vers auch noch sehen, das ist auch noch Zukunftsmusik. Er wird keinen von ihnen zurückgelassen. Alle Juden werden zurückkehren ins Land Israel. Das ist wahrscheinlich erst so weit anfangs tausendjähriges Reich. Aber die kommen alle zurück. Es wird keiner mehr wegbleiben. Das ist schon noch interessant. Eine Aussage, die ich denke, kann man durchaus wörtlich nehmen. Ich möchte Hesekiel 38, 1 bis 12 lesen. Da steht Stichwort zu diesem Text. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosh, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn und sprich: So spricht Gott, der Herr, siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosh, Mesech und Tubal, und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen. Ich will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, Rosse und Reiter, alle prächtig gekleidet, eine große Menge, die alle Ganzschilde, Kleinschilde und Schwerter tragen. Perser, Kuschiten, Put mit ihnen, alle mit Kleinschild und Helm, Gomer samt allen seinen Truppen, das Haus Togarma vom äußersten Norden, auch mit allen seinen Truppen, viele Völker mit dir. So mache dich nun bereit und rüste dich mit all deiner Menge, die sich bei dir versammelt hat, und sei du ihr Aufseher. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden. Zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist auf die Berge Israels, die die ganze Zeit verödet waren. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Du aber wirst heraufziehen, herankommen wie ein Unwetter. Du wirst sein wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will, du und alle deine Truppen und viele Völker mit dir. So spricht Gott, der Herr: Ja, es wird geschehen zu jener Zeit. Da wird dir allerlei in den Sinn kommen und du wirst böse Pläne schmieden. Du wirst sagen: Ich will hinaufziehen in das offene Land. Ich will über die kommen, die ruhig und sicher wohnen. Sie wohnen ja alle ohne Mauern, sie haben weder Riegel noch Tore. Um Beute zu machen und Raub zu raffen, wirst du deine Hand an die wiederbewohnten Ruinen zu legen versuchen und an das Volk, das aus den Heidenvölkern gesammelt worden ist, das Vieh und Güter bekommen hat und das den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Eine ganze Aufzählung von Völkern, und die kommen, weil sie Beute und Raub machen wollen und weil sich Israel in Sicherheit wähnt, und dann denken sie, jetzt können wir sie angreifen. Und strategisch wäre das auch noch interessant, das Volk, das im Mittelpunkt der Erde wohnt. Wer kommt? Persien, das wissen wir etwa, wo es ist, der Iran, ne? Kusch, Südsudan, Teile von Äthiopien und Südägypten, Put, Libyen mit Algerien und Tunesien auch noch, Gomer, eher Südrussland, was so zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer ist, Togarma, entweder Türkei oder der äußerste Norden, das könnte es eben auch sein, Magog, frühere südliche Sowjetrepubliken, Mesech und Tubal, auch so gegen Gebiet von Türkei. Und wenn wir jetzt das anschauen, und vielleicht seht ihr auf dieser Karte auch noch, wo Israel ist, ein verschwindendes kleines Pünktchen irgendwo. Und all diese Armeen werden sich versammeln gegen Israel. Jetzt müsst ihr euch mal die Übermacht vorstellen. Das ist unheimlich. Israel hat keine Chance. Die können die beste Armee der Welt haben, das nützt nichts gegen so viele Gegner. Das kann man vergessen. Sie allein könnten wirklich nichts ausrichten gegen eine solche Übermacht. Noch etwas Kurzes zum Wort Rosh. Wir haben oft gelesen, dass der Fürst Gog von Magog über Rosh, Mesech und Tubal sei. Rosh wird hier interessanterweise als Namenwort gebraucht, als wäre es eine Gegend. Rosch komme im Alten Testament etwa 600 Mal vor und nur hier als Namenwort. Aber in der genau gleichen Form kommt es sonst als Adjektiv vor und sagt eigentlich souverän, der Höchste. Man könnte also lesen, anstatt der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, könnte man sagen, du souveräne, mächtige Fürst über Mesech und Tubal. Dass Rosch Russland ist, ist nicht unbedingt klar vom Wort her. Man sagt das oft, einige Ausleger sagen es, andere nicht. Aber die Übermacht hier, die wird kommen. Interessant ist aber, wer nicht kommt. Ganz Amerika fällt. Kanada, USA, Mexiko, Südamerika, niemand. China kommt auch nicht. Indien auch nicht. Grosse Teile von Afrika auch nicht. Und vor allem ganz Europa fällt. Folglich kann diese Schlacht nicht Harmagedon sein. Das ist etwas anderes. Es ist übrigens interessant, in einem Buch von Roger Liebi habe ich gefunden, dass es 5 Kriege gäbe in dieser Trübsalszeit, in diesen 7 Jahren. Der Arnold Fruchtenbaum sagt, es gäbe dann 3 Kriege in dieser Trübsalszeit. Ich habe die Verse nachgelesen von Roger Liebi und sehe nicht 5. Es gibt Verse, das könnte den gleichen Krieg betreffen. Es ist schwer, das auseinanderzunehmen. Ich sage jetzt nicht, der eine hat recht oder der andere hat nicht recht. Etwas ist klar, in der Trübsalszeit gibt es Kriege ein paar. Das wird furchtbar sein. Die Zeit wird schlimm. Es gibt ja jetzt schon Kriege. Das ist katastrophal. Harmagedon kann es eigentlich nicht sein, denn dann werden die Völker vom ganzen Erdkreis kommen. Amerika, Europa, China wird dabei sein. Und dort werden sie durch das Wort von seinem Mund vernichtet werden. Hier ganz anders, sehen wir dann noch. Und dann bei Harmagedon, das ist am Ende der Trübsalszeit, wird der Antichrist oder Falschprophet in Feuersee geworfen und Satan für 1000 Jahre gebunden. Das ist hier nach dem Krieg noch nicht der Fall. Wann ist denn das mit Gog und Magog? 4 Vorschläge, die man findet, die Kommentare. Der erste, zwischen der Entrückung und am Anfang der Trübsalszeit. Der zweite, etwa in der Mitte der Trübsalszeit. Dritte Erklärung, ja, gegen das Ende der Trübsal, aber immer noch klar vor Harmagedon. Und jemand versteigt sich sogar zur Aussage, das ist am Ende des Millenniums. Das denke ich nicht. von was reden wir überhaupt? Bevor wir jetzt noch ein bisschen genauer schauen, wenn Entrückung und Trübsal und so weiter ist, ein bisschen Spekulation. Nachher ja, bewusst ein bisschen Spekulation darüber, weil es hochinteressante Spekulation. Neuere Prophetie-Experten sagen, die Entrückung wird vor der Trübsal sein. Die sagen, es ist mit in der Trübsal, ich sage, es sei vorher. Aber sie sagen neuerdings, zwischen dieser Entrückung und dem Anfang der Trübsal können durchaus ein paar Jahre liegen. Zum Zeitpunkt der Entrückung kann ich euch etwas ganz exakt sagen. Bis gestern hat sie noch nicht stattgefunden. Sonst wären ihr jetzt nicht da, hoffe ich. Die kann sein. Es braucht sich nicht mehr zu erfüllen. Die Entrückung kann jetzt sein. Das könnte passieren. Und dann gibt es so eine Zwischenzeit bis Anfang der Trübsalszeit ist dann, wenn der Antichrist mit Israel einen 7-jährigen Bund schließt. Und dann fängt es an. Jetzt nehmen wir mal an, die Entrückung passiert. Was passiert? Ein Chaos. Immens auf dieser Erde. Da fehlen hunderte von Millionen von Leuten. Und dann neue wichtige Posten. Viel Pflegepersonal und dann hat man es dann gerade nötig, weil viele Autos fahren leer umeinander und crashen irgendwo rein. Es gibt eine furchtbare Situation auf dieser Erde. Und jetzt müsstest du Pflegepersonal haben. Und viele von denen kannst du nicht mehr reichen, sie sind nicht mehr da. Auch bei den Ordnungshütern fehlen einige. Und so weiter. Überall fehlt Personal. Ein Land, das ziemlich stark Personal wird fehlen, das werden die USA sein. Der Bible Belt im Süden dort, oder? Wo man sagt, dort hat es viele Gläubige. Und Russland wird merken, ja, bei uns fehlen schon auch, aber die USA hat jetzt vor allem interne Probleme. Die haben gar keine Möglichkeit mehr, Aussenpolitik zu machen. Die können Israel gar nicht mehr verteidigen. Die haben selber das Chaos, jetzt müssen sie für sich schauen. Übrigens wäre in den USA niemand mehr, der Israel verteidigen will. Die Gläubigen sind weg. Und der denkt, das ist eine interessante Spekulation, oder? Jetzt denkt Russland, jetzt ist die Zeit da, jetzt greifen wir an. Sie haben ein paar Verbündete. Interessant ist, dass Russland, Türkei, Iran bereits sich am Verbünden sind. Das sieht man jetzt schon. Es braut sich zusammen. Aber wenn die jetzt angreifen, wie wir werden sehen, da werden sie vernichtet werden. Also, die USA hat nicht mehr viel Kraft, innenpolitische Probleme, Russland, armeemässig gibt es das nicht mehr, die islamische Welt, armeemässig erledigt, gibt es auch nicht mehr. Wer wird jetzt stark? Europa. Jetzt kommt endlich Zeit für das Wiedererstehen vom Römischen Reich, wie es ja in der Prophetie auch gesagt wird. Könnte sein, dass es so passiert. Passt eigentlich noch. Europa wird stark, der Antichrist wird bekannt. Jetzt macht er seinen Friedenspakt mit Israel. Das wird jetzt möglich sein. Und Israel wird ziemlich sicher jetzt können den Tempel bauen, der nächste. Es gibt kaum mehr islamische Kämpfer, die da dagegen sein können. Die sind alle tot. Wahrscheinlich ist von dem Erdbeben, das dann dort passiert, vielleicht Al-Aqsa-Moschee und Omar-Moschee am Boden. Das ist möglich. Jetzt könnte man plötzlich den Tempel bauen. Und nach der Vernichtung von diesen Armeen wird so viel Material, Kriegsmaterial in Israel rumliegen, dass der Ezekiel sagt, die Juden werden 7 Jahre Zeit brauchen, für das alles zu verbrennen. Es geht niemandem mehr in den Wald Brennholz suchen. Die 7 Jahre Kriegsmaterial verbrennen. Und die Prophetie-Experten sagen, wenn die 7 Jahre Zeit hat, zum Zeug zu verbrennen, muss das vor der Trübsal anfangen. Weil in der Mitte vor der Trübsal wird sich der Antichrist in den Tempel setzen. Und dann flüchten die. Bis dann müssen sie es eigentlich verbrannt haben. Sehe ich nicht unbedingt so. Es wird Juden geben, die in ihrem Land bleiben. Und vielleicht braucht man anfangs Millennium immer noch ein bisschen Brennmaterial. Das könnte ja auch sein. Von was reden wir? Wir leben in dieser Zeit jetzt. Wenn wir ganz an linken Rand übergingen, da hier im schwarzen Bereich, da eine wäre die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus Christus. Und da ist Pfingsten, die Entstehung von der Gemeinde. Die Gemeinde ist ja zuerst aus den Juden herausgewachsen. Das ist klar, der Paulus hat in den Synagogen predigt. Und erst dann sind sie zu den Heiden. Und leider hat es unter den Gläubigen auch immer eben Gläubige und nur namens Christen, einige, die nicht wirklich wiedergeboren sind. Und das Volk Israel ist in die ganze Welt zerstreut worden und ist jetzt irgendwo da im Völkermeer. Und da sind sie zurückgekommen, das haben wir erlebt. Also wahrscheinlich leben wir irgendwo da. Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, ja, wir sind etwa da, und andere sagen, nein, wir sind etwa schon da, oder? Und da hier wäre jetzt die Entrückung. Da passiert es dann. Dass Jesus zurückkommt in die Wolken und uns zu sich nimmt. Und dann sind wir weg ab dieser Welt. Aber für die Welt geht es weiter. Dann kommt die Trübsalszeit. Der Abschnitt, den wir jetzt da vorher gesehen haben, das sind bis jetzt 2000 Jahre circa, das da ist etwa 7 Jahre. Viel kürzere Zeit. Wie das da genau sich aufteilt mit all diesen Gerichten, da hier die Segelgericht, das Posaunengericht, das Schalengericht. Ich habe das Gefühl, die Zornschalengerichte gehören viel weiter dahinter, weil die sind so grauenhaft, das überlebt man nicht jahrelang. Aber in der Mitte der Trübsalszeit, mit drin, da, wird der Antichrist sich in Tempo setzen. Darum sollte er stehen. Und die Juden werden vorher wieder ihren Opferdienst im Tempo errichten, das steht auch in der Bibel. Damit sie das können, braucht es den Tempel. Und in der Mitte kommt der Antichrist und sagt, fertig, ihr dürft nicht mehr opfern, dem Gott im Himmel wird nicht mehr geopfert, eben Gott. Jetzt betet er mehr an. Und jetzt müssen sich die Juden entscheiden. Das machen wir jetzt. Beten wir jetzt den Antichrist an oder beten wir unseren Gott an? Es gibt Juden, die werden ihrem Gott treu sein und es gibt andere, die werden abfallen. Nach dieser Zeit werden der Antichrist und der Falschprophet in Feuersee geworfen, Satan für 1000 Jahre gebunden. Und die Gläubigen, die entrückt wurden, kommen jetzt mit Jesus Christus wieder zurück auf die Erde und regieren mit ihm 1000 Jahre lang. Und das wird eine eigenartige Zeit sein. Der Säugling wird am Loch von der Otter spielen. Der Löwe wird Stroh fressen wie ein Ochs. Es wird wieder sein wie im Garten Eden vor dem Sündenfall. Keiner tut dem anderen mehr etwas zu leid. Und Jesus regiert. Und alle glauben, dass er ist, weil er ist. Er ist da, sichtbar und er regiert. Alle glauben an ihn. Und Satan ist gebunden, er kann keinen verführen. Wird eine fantastische Zeit sein. Klima wird ziemlich sicher sehr anders sein. Vielleicht muss man gleich nicht mehr verbrennen. Weil die Menschen werden wieder älter. Wenn einer 100-jährig stirbt, wird man sagen, schade für den Jüngling. Ich fühle mich direkt jung heute. Eine wunderschöne Zeit. Okay. Und mit dem haben wir immer noch nicht gewusst. Aber wann ist jetzt der Krieg da? Wo wir heute davon reden, ist eigentlich nicht so wichtig. Ich tendiere immer noch vor der Mitte von der Trübsal in den ersten 3,5 Jahren. Kann sein. Das Erste, wo wir so spekuliert haben darüber, gefällt mir auch sehr gut. Mir noch Sinn. Tönt ganz gut gegen das Ende von der Trübsal vielleicht. Am Ende vom Millennium sehe ich es eigentlich nicht. Ist aber nicht die grosse Frage, die uns so beschäftigt. Die Bibel gibt ein paar Hinweise. Nach vielen Tagen, zur letzten Zeit. Eben so eine Verbandelung von denen, von dieser Koalition, sieht man heute schon ein bisschen. Sogar bis nach Libyen runter, streckt der Putin-Fühler aus, oder? Ist interessant. Israel wird sich in Sicherheit wähnen, da sie sich die Ausleger auch nicht klar, ich auch nicht. Wann ist das? Ist das jetzt schon, weil sie eine gute Armee haben? Ich denke eher nein. Die sind immer in Alarmbereitschaft. Nicht so einfach in Sicherheit. Aber dann, wenn der Antichrist sein Bündnis gemacht hat und der Friedensvertrag, den jetzt der Trump aufstellen will und was eben nicht wird gelingen, ihm wird es dann gelingen, am Antichrist. Und dann wähnt sich Israel in Sicherheit. Und dann könnte dann der Angriff kommen. Sie werden Reichtum haben, das hätten sie jetzt schon. Die Erdgasfelder Leviathan und Tamara vor der Küste. Andere Reichtümer, technologisch sind ja die der ganzen Welt voraus. Sei das in der Medizin, sei das in der Informatik, sei das in den selbstfahrenden Autos. Da kommt Technik und die Informatik von den Israelis. Und eben eine strategisch wichtige Gegend. Mittelpunkt der Erde. Bist am Knotenpunkt von drei Kontinenten. Das ist interessant. Für so einen starken Mann wie der in Russland wäre das noch lustig, das da zu haben, oder? Und da gibt es Geld und Reichtümer zu holen. Steht übrigens so. Haben wir ja gelesen. Das Volk, das Vieh und Güter bekommen hat und den Mittelpunkt der Erde bewohnt, die sind reich. Ja, sie sind. Das sind so Hinweise, aber nicht ganz, ganz klar. Aber Gott wird eingreifen. Wie der Krieg ausgeht, das wissen wir. Du, Gott, aber wirst heraufziehen, herankommen wie ein Unwetter. Du wirst sein wie eine finstere Wolke. Hat jemand von euch schon mal eine Wolke aufheben können? Anfangs Woche haben wir die Sabine gehabt. Hat es jemand aufgehebt? Man kann sagen, dass es kommt, aber aufheben könnt ihr es nicht. Eine Wolke könnt ihr nicht aufheben. Ihr könnt reinschiessen, ihr könnt Raketen reinladen, ist der Wolke gleich. Die kommt trotzdem. Und so wird es sein. Die kommen wie eine finstere Wolke. Niemand kann es aufheben. Bevor Gott dem ein Ende setzt. Und das Land bedecken will, das Wetter eigentlich. Du und deine Truppen und viele Völker mit dir, dass mir das Zornesfeuer in mein Angesicht steigen wird. Ich lese noch in Kapitel 38, Verse 19 bis 23. Und ich sage es in meinem Eifer, Gott redet, im Feuer meines Zornes wahrlich. Zu jener Zeit wird es ein großes Erdbeben geben im Land Israel. Die Fische im Meer werden vor mir erbeben. Die Vögel des Himmels, die Tiere des Feldes, auch alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht. Alle Menschen, die auf Erden sind. Auch die Berge sollen einstürzen, die Felswände fallen und alle Mauern zu Boden sinken. Ich will auch auf allen meinen Bergen das Schwert gegen ihn, gegen Gog, aufbieten, spricht Gott der Herr, so dass das Schwert eines jeden sich gegen den anderen richten wird. Und ich will ihn richten mit Pest und Blut, einen überschwemmenden Regen und Hagelsteine, Feuer und Schwefel will ich regnen lassen auf ihn und auf seine Kriegsscharen, auf die vielen Völker, die bei ihm sind. So will ich mich groß und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor den Augen vieler Völker, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Es gab einfachere und schönere Themen zum drüber reden. Und es fällt mir auch nicht so leicht. Aber wenn Gott richtet, dann ist es schrecklich. Und offenbar muss es sein. Stellt euch jetzt eine grosse Invasion vor und jetzt gibt es ein Erdbeben. Und zwar ein mächtiges. Wie wollt ihr jetzt den Nachschub für die Truppen organisieren? Wahrscheinlich könnt ihr es nicht einmal mehr mit Flugzeugen machen, weil die Flugzeugpisten und die Flughäfen sind auch kaputt vom Erdbeben. Die Flüger, die am Boden sind, können nicht mehr mit Luft, und die in der Luft sind, wo wollen die jetzt landen? Das wird schlimm. Erdbeben zerstört auch Wasserleitungen und Stromleitungen und Zwischleitungen. Es funktioniert gar nicht mehr. Die werden Durst haben. Es gibt nur noch dreckiges Wasser, es gibt nie mehr sauberes Wasser. Und sie fangen an, sich zu bekämpfen in dieser Verzweiflung. Jeder gegen jeden von diesen vielen Ländern, die da sind. Ja, das gibt viel Blut. Und dann gibt es Leichen, die verwesen, und Pest, die kommt. Dann kommt noch ein überschwemmender Regen, dann bleibt man im Schlamm stecken, im Morast. Dann hagelt es noch, schlägt aus, und dann kommt noch Feuer und Schwefel. Es gibt keinen Ausweg mehr. Es ist fertig. Und warum macht es Gott? Sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Die hätten jetzt Jahrhunderte und Jahrzehnte lang Zeit gehabt, mich zu erkennen und von meiner Gnade zu profitieren. Und sie haben nicht wollen. Sie haben sich abgewendet. Jetzt müssen sie sie so erkennen. Es gibt entsetzliche Folgen. 7 Jahre lang wird Kriegsmaterial verbrannt, habe ich schon erwähnt. Interessant ist, was hier steht im Hesekiel. Schilde, Bogen, Pfeile, Keulen, Speere. So macht man heute eigentlich keinen Krieg mehr. Interessant ist, dass der Roger Liebi sagt, und das finde ich sehr sinnvoll, bis jetzt haben sich alle Prophezeiungen wörtlich erfüllt. Man könnte das wörtlich nehmen. Wieso, dass die mit Schild, Bögen, Pfeil, Keule, Speer, vielleicht gibt es das bei ein paar Armeen, die da aufmarschieren. Könnte sein. Und sonst kann man es halt bildlich nehmen. Einfach Kriegsmaterial, das brennbar ist, offenbar. 7 Jahre lang werden die das verbrennen, und noch fast schlimmer, 7 Monate lang werden sie Leichen beseitigen in Israel. 7 Monate lang. Und das wird im Hesekiel noch recht ausführlich beschrieben. Die werden Truppen aussenden, Israel, die das ganze Land durchstreift. Und sie werden Leichen einsammeln und die ins Tal Abarim führen, östlich vom Toten Meer. Dort wird man das Tal umbenennen, Tal des Heerhaufens von Gog. Das wird wahrscheinlich der grösste Massenfriedhof geben, was auf dieser Erde je gegeben. Und die werden alle dorthin geführt. Und anschliessend wird man noch eine Truppe durch das ganze Land senden, die überall, wo noch Leichenteile rumliegen, Markierungen machen, damit hinten dran noch einmal eine Equipe kommt. Wahrscheinlich so, wie man sie jetzt sieht, von dem Coronavirus mit Vollverkleidung, dass sie sich nicht anstecken. Alles wegrauben und alles in das Tal führen, östlich vom Toten Meer. Das wäre das heutige Jordanien, wo wir am Toten Meer waren im November, die Frau und ich, und der gebadet haben, sind wir nachher mit dem Gar auf der Israel-Seite entlang gefahren, am Toten Meer entlang, zurück dann nach Tel Aviv, über das Land über wieder. Und als wir dem Toten Meer entlang gefahren sind, habe ich immer nach Jordanien übergeschaut. Und das hat dort manches Tal. Man könnte dort das Tal leider für das brauchen. Ich habe jetzt heute müssen über Gott reden als Richter. Und das ist schwer. Das, was ich da rausgeschrieben habe, kommt aber aus dem Neuen Testament. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Mir macht es Angst, wenn ich so mitbekomme und höre, wie über Gott gespottet wird. Nicht in unseren Kreisen, aber in dieser Welt. Oder über solche, die an Gott glauben, das ist weniger schlimm. Wenn sie über uns spotten, dann sollen sie halt. Aber über Gott spotten. Gott lässt seiner nicht spotten. Einmal schlägt das zurück. Das muss. Das geht nicht. Der Hans hat heute vom Römerbrief gelesen. Könnte man gerade noch einmal lesen, die Texte. Weil sie ihm nicht die Ehre gegeben haben und ihm nicht danken. Und man entfernt sich immer wie schneller und immer wie weiter von Gott und hat das Gefühl, wir dürfen alles machen. Alles ist recht. Wenn es für dich persönlich stimmt, kannst du es machen. Wenn es nicht gerade kriminell ist gegenüber deinen Nächsten in der Nähe, aber sonst lebe einfach so, wie du willst, ist ja gleich. Wir sind keinem Gott verantwortlich. Mal sind wir eben. Ich bin immer noch darüber erstaunt, dass ich mit einem Mann geredet habe hier, der hat nie wollen, dass man über die Bibel redet miteinander. Habe ich halt über anderes geredet mit ihm. Und zwischen ihnen sind wir doch gleich auch ein bisschen auf die Bibel gekommen. Und manchmal hat er es dann ein bisschen zugelassen. Und einmal habe ich ihm gesagt, haben wir so angefangen, die 10 Gebote aufzuzählen? Dann hat er die auch noch gekannt. Aber Glauben hat er nicht wollen. Dann habe ich gesagt, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn wir uns an die 10 Gebote würden halten würden, das wäre doch schön, oder? Wäre doch fast das Paradies auf Erden. Dann hat er gesagt, fast könnt ihr vergessen, das wäre das Paradies auf Erden. Ein ungläubiger Mann, der nicht an Gott glauben will, der sagt, an die 10 Gebote sich halten, das wäre das Paradies. Das ist wahr. Warum nur will man das nicht? Ja, man müsste halt sich dem Gott unterordnen. Und ich habe gedacht, bei dieser Predigt, wo ich so weit war, so also kannst du nicht aufhören. Wie hören wir jetzt die Predigt auf? Wir kennen Gott, Gott sei Dank, nicht nur als Richter. Aber wir sollten uns angewöhnen, ihn auch als Richter zu sehen. Wir sehen ihn als Retter. Und das ist richtig, das ist gut. Er richtet sogar noch, weil er will retten. Dass noch einige umkehren und es endlich einsehen. Und als ich so studiert habe, fällt mein Auge auf einem, bin am Büro gesessen, auf die Foto von meinem Cousin, der im Dezember gestorben ist. Ich habe davon erzählt. Dort ist sein Foto und darunter sein Lieblingsvers. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Plötzlich hat es mich gedacht, auf diesem düsteren Hintergrund leuchtet der Vers heller als je. Wir sind aus Gnade gerettet. Und das ist nicht wegen uns. Es ist ein Geschenk von Gott. Und wir dürfen es annehmen. Und jeder dürft es annehmen. Sie werden Gott verfluchen, wenn es denn so weit ist. Steht auch in der Bibel. Einige werden sich bekehren, ja. Andere werden Gott noch verfluchen. Anstatt umkehren und die Gabe von seiner Gnade anzunehmen. Das wäre möglich. Wenn jemand da drin ist, wo Gottes Gnade noch nie hat angenommen oder nicht sicher ist, kommt auf uns zu und redet mit uns. Wir helfen gern. Ich sage immer, ich will niemand überreden. Aber mit jemandem reden tue ich gern darüber. Aber den Entscheid musst du fällen. Und das ist der persönlichste Entscheid, den man fällen kann, an was, was man glauben will. Gott als Retter. Oder Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Es müsste gar niemand in den Krieg. Müsste niemand. Man dürft Gnade als Gottes Geschenk annehmen, darf ich so sagen, und sich entrücken. dann wären wir dann weg. Dann. Man muss nicht in diesen Krieg. Man müsste kennen. Gott wird seine Gnade schenken. Wann ist der Krieg genau? In der Mitte, am Anfang, mehr gegen das Ende, ist nicht so wichtig. Um was geht's? So will ich mich groß und heilig erweisen, um mich zu erkennen geben, vor den Augen vieler Völker. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Schon immer Gottes Ziel gsi und es wird's immer sein. Und die es dürfen erkennen und was wollen erkennen, die haben es gut, wenn wir unter seiner Gnade dürfen stehen. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Du musst es nur glauben, man kann es heute sehen, wie es kommt. Es ist ein Geschenk von Gott, dass wir dürfen gerettet sein. Ich muss nicht reich sein, ich muss es nicht zahlen. Ich muss nicht, weiss nicht, was für eine Biege von guten Werken habe. Ich kann es nicht verdienen. Ich darf es annehmen im Glauben. Und Gott dankbar sein dafür. Wir wollen noch danken. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist. Auch wenn du als Richter wirst auftreten. Am Ende der Zeit, in den letzten Tagen. Es ist furchtbar, was wird passieren. Aber auch dann bist du noch offen für Menschen, die sich dir zuwenden. O Herr, möchte dich bitten, dass wir gerade als Gemeinde dürfen, wie ein Wegweiser sein oder ein Leuchtturm in dieser Welt, der noch auf dich hinweist. Und schenk doch, dass noch viele dürfen gerettet werden. Das Geschenk von deiner Gnade, von der Vergebung, dürfen annehmen. Danke, dass du uns die Vergebung schenkst, dass wir in dieser Hoffnung dürfen leben, eine Ewigkeit bei dir dürfen verbringen. Ich freue mich auf die Zeit, das tausendjährige Reich nachher die Ewigkeit. Es wird herrlich sein, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Tränen mehr. Und der Tod wird auch abgeschafft sein. Danke für die wundervolle Zukunft, die wir in dir dürfen haben. Auch wenn es jetzt noch der schwere Zeiten geht, schenk, dass wir gerade dann, wenn es schwer wird, noch dürfen ein Zeugnis sein zur Hilfe von vielen anderen. Hab Lob und Dank, dass du immer noch retten willst. Amen.